Der Podcast vom Kita-Eltern bei Potsdam. Yeah!
Wir sind
Kati,
Christian,
Jens,
Johanna
und Robert. Und wir sind der Vorstand des Kita-Elternbeirats Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren gespitzt und zugehört.
Heute zu Gast Frau Dr. Saskia Ludwig, Direktkandidatin der CDU für die nächste Bundestagswahl. Herzlich willkommen bei uns.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Ludwig, Sie sind 68 hier in Potsdam geboren, haben in Leipzig, München und Berlin studiert, sind seit 97 Mitglied der CDU, seit 2004 Landestagsabgeordnete. Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Wie alt ist das Jüngste gerade?
9.
Also schon ein bisschen raus aus der Kita. Hatten Sie denn da klassische Probleme?
Was Kita selber betrifft?
Ja.
Also die klassischen Probleme habe ich in dem Falle Gott sei Dank nicht gehabt, weil ich beide Großelternpaare bei mir in der Nähe habe, ganz abrufbar. Und das war natürlich wunderbar in der Situation, gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind. Ich habe einen Mann, der sehr, sehr viel dort auch mitgeholfen und mitgemacht hat, und insofern haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Und als die Kinder dann soweit waren, auch eine entsprechende Einrichtung gefunden.
Ja, der Bild-Zeitungsartikel dazu las ich ja wie eine Skandalmeldung. Mann von CDU-Politikerin bleibt zu Hause. Eher ungewöhnlich, gerade für eine konservative Partei wie die CDU. Aber auch schön zu sehen, dass sich auch dort was tut. Haben Sie denn noch durchaus positive Erinnerungen an die Kita-Zeit Ihrer Kinder?
Ja, natürlich. Also das ist der Austausch logischerweise mit anderen Kindern. Das ist aber auch die ein oder andere Veranstaltung, die in der Kita gemacht wurde. Meine Tochter, das ist eine Leseratte, die liebt es zu lesen. Und wenn dann Bücher selber hergestellt werden, solche Dinge, das ist natürlich großartig.
Können Sie sich dann auch noch an negative Erlebnisse aus der Kita-Zeit erinnern? Nicht speziell, wenn es um die Betreuung ihrer Kinder ging, sondern so Sachen, die da mitkamen. Betreuungsgeld, lange Kita-Wege, schlechtes Mittagessen.
Nein, da kann ich mich bei der Einrichtung wirklich nicht beschweren, auch was Mittagessen betrifft. Den Kita-Weg selber, den hatten wir uns ausgesucht. Insofern kann ich da jetzt überhaupt keinen in die Haft nehmen, ob das gut oder schlecht war. Also es lag auch nicht an der Einrichtung, aber Kinder in dem Alter haben natürlich Phasen, wo sie auch nicht gerne gehen, ja, sondern wo sie gerne bei Papa und Mama bleiben wollen. Das sind so dann eher immer die Erinnerungen, die dann haften bleiben, gerade bei der Mama. Und ja, das ist damit ein Stückchen verbunden.
Okay.
Der Kita-Elternbeirat Potsdam hat für die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für den Wahlkreis 61 ein kleines Spiel vorbereitet, das da heißt ein Wort, ein Satz. Und Frau Ludwig darf dieses Spiel heute eröffnen und gern den ersten Begriff ziehen und gern zu diesem Wort einen Satz.
Altersübergreifend.
Altersübergreifend.
Ja. Altersübergreifend ist Familie. Ich habe das vorhin gerade gesagt. Dazu gehören die Großeltern, und das ist natürlich fantastisch, wenn man so eine tolle Situation hat, dass man die Kinder zusammen mit seinen Eltern großziehen kann.
Ja, altersübergreifend gibt es ja aber nicht nur in den Familien, sondern auch in den Kindertageseinrichtungen. Das große Stichwort homogene Gruppen oder heterogene Gruppen. Sollen die Kleinen von den Großen lernen oder sollte man doch lieber jeden in seiner Altersklasse speziell fördern? Wie stehen Sie dazu?
Also wenn die Gruppen klein genug sind, finde ich das gut, das Altersübergreifende, weil das ist auch das, was in den Familien sozusagen gegeben ist. Wenn ich Kinder bekomme, dann haben sie auch ein unterschiedliches Alter und lernen auch voneinander. Das ist eine feine Sache, aber es funktioniert halt nur bei kleinen Gruppen.
Was glauben Sie denn, was derzeit so die Gruppengröße pro Erzieher ist im Kita-Bereich? Wissen Sie das?
Ja, 12. 12 Kinder oder 11, so in dem Dreh, und bei den Kleinen ist es weniger.
Wussten Sie, dass wir gar keinen festen Betreuungsschlüssel haben in Potsdam?
Das wusste ich nicht.
Wir haben nur einen Finanzierungsschlüssel, der eben besagt, dass man pro Erzieherin eben 12 Kinder abrechnen darf.
Ja, da haben Sie völlig recht. In der Politik wird das im Prinzip gleichgesetzt, leider Gottes. Da haben Sie völlig recht, deswegen ist das Thema Finanzierung ja ein Riesenthema.
Sehen Sie Chancen, dass in den nächsten 10 Jahren so ein fester Betreuungsschlüssel vielleicht auch mal kommen könnte?
Also in der Diskussion ist das ja schon lange. Die jetzige Koalition hatte sich das ja auch vorgenommen, tatsächlich den Betreuungsschlüssel dort zu senken. Das wird nach wie vor diskutiert, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Durch Corona, das darf nicht die Ausrede sein, ist aber momentan der Punkt, wird über den Haushalt intensiv gestritten und diskutiert. Sie wissen, dass der gerade zurückgezogen wurde von der Ministerin und höchstwahrscheinlich auch wegen dieses Punktes. Aber es ist eine Sache, die sich die Koalition vorgenommen hat, diesen Schlüssel zu senken.
Alles klar.
Gern noch ein zweiter Begriff, altersübergreifend.
Kinderrechte.
Kinderrechte.
Was fällt Ihnen dazu ein?
Kinderrechte sind entsprechend zu berücksichtigen. Was mir dazu einfällt, ist natürlich die Diskussion Kinderrechte ins Grundgesetz. Da finde ich es spannend, dass Kinder separat gesehen werden, weil wir haben die Menschenrechte im Grundgesetz als solches und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und ich finde, dass das, was der ein oder andere damit verbindet, Kinderrechte separat ins Grundgesetz bringen zu wollen, sich nämlich ein Stück weit zwischen Eltern und Kinder zu stellen, dass der Staat dort mehr Einflussmöglichkeiten hat, halte ich für falsch. Deswegen bin ich auch nicht dafür, das explizit reinzuschreiben. Was ich richtig finde, ist, viele Entscheidungen, politische Entscheidungen, die getroffen werden, mehr aus dem Aspekt heraus zu sehen, was fürs Kind wichtig und richtig ist.
Fällt Ihnen ein spezielles Kinderrecht ein, wo Sie sagen, da sollten wir auf jeden Fall mehr tun?
Naja, also Sie haben es gerade angesprochen, was die Betreuung betrifft, dass es kindgerechter funktioniert, wie zum Beispiel ein deutlich geringerer Betreuungsschlüssel, also sprich kleinere Gruppen, ganz wichtig. Aber auch die Diskussion, die wir hatten mit Spielplätzen in der Stadt, das finde ich auch wichtig, dass man das im Blick hat und sagt, wir brauchen das für die Kinder, das ist wichtig und das überwiegt dieses Recht anderen gegenüber.
Ja, also bei der nächsten Bauplan.
Naja, wir haben es ja, also auf Landesebene und auch auf Bundesebene ist das ja jetzt mittlerweile auch mit festgeschrieben.
Ja, wenn man sich so manche kommunale Sitzung anguckt, darf man auch gerne noch daran erinnern, dass es durchaus auch noch Kinder in der Stadt gibt, die gerne berücksichtigt werden wollen.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Das stimmt gerade Potsdam mit einer der kinderreichsten Städte, die wir haben.
Vielen Dank. Kinderrechte war unser zweiter Begriff. Gern können wir noch einen letzten Begriff aus unserer Truhe ziehen und damit dieses Spiel beenden.
Problemkind.
Sie hatten keins, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein.
Kennen Sie Familien mit Problemkindern?
Ja, kenne ich.
Wie geht's denen so in der Betreuungslandschaft hier?
Das ist richtig schwierig. Richtig schwierig deshalb, weil man versucht, auch da eine Gruppe zu finden, zu sagen, also mit, ob das jetzt Inklusion ist oder ein anderer Bereich, wenn ich ein Problemkind habe, dann sind das ganz spezielle Bedürfnisse. Und sobald es dann wirklich um eine Familie geht mit speziellen Bedürfnissen, wird es schwierig von der Betreuung her und auch vom Ansprechpartner her. Und ich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund davon zu sagen, wir müssen die Förderschulen abschaffen, weil die Förderschulen, die ich kennengelernt habe, in der Vergangenheit haben sich wirklich hervorragend um bestimmte, die Kinder, die ich kenne, kümmern können. Und die gehen zum großen Teil jetzt unter bei dem Gedanken Inklusion, wenn die einfach in eine Klasse mitkommen, ohne dass die ganzen Randbedingungen dafür stehen. Und das finde ich wirklich tragisch.
Ja, also Förderschulen kann man meines Erachtens dann abschaffen, wenn die Inklusion in den Regelschulen möglich gemacht wird. Und derzeit hat man eher so den Eindruck, dass versucht wird, Förderschulen abzuschaffen, ohne die Rahmenbedingungen an den Regelschulen zu schaffen.
Das ist richtig. Es wird immer behauptet, dass man es nicht aus finanziellen Gründen macht, aber die Förderschulen sind natürlich teuer, finde ich völlig richtig. Und man hat den Eindruck, dass es aus finanziellen Gründen gemacht wird. Und trotzdem glaube ich, dass wir in Zukunft auch Förderschulen brauchen, weil es immer Kinder gibt mit speziellen Bedürfnissen, für die die Regelschule, egal wie gut sie dann ausgestattet sein wird, nicht die erste Wahl ist. Und ich finde, da sollte man Eltern ein Wörtchen mitreden lassen. Und auch das gestaltet sich ja mittlerweile schwierig, dass da trotz Elternwille andere Entscheidungen gefällt werden. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Also aus persönlicher Erfahrung kann ich Ihnen sagen, eine meiner besten Freundinnen hat ein behindertes Kind und ihr ist der Weg vorgegeben worden. Die hat extrem dafür kämpfen müssen, um es für ihr Kind anders zu machen. Mhm. Und auch dort hat man den Eindruck, es gibt nur das Schema F.
Ja, und das genau das funktioniert nicht. Und das ist eben nicht nur bei Problemkindern so, das ist bei Kindern generell so. Sie sind unterschiedlich und deswegen muss es unterschiedliche Angebote geben. Und deswegen müssen Eltern die Wahlmöglichkeit haben. Und niemals staatliche Stellen das vorgeben. Und so komme ich nochmal zum Thema Grundgesetz. Ja, alles, was den Elternwillen dort an der Stelle einschränkt, halte ich wirklich für problematisch.
Aber könnte man im Grundgesetz nicht den Eltern diese Wahlfreiheit auch durch die Beachtung der Kinderrechte mit einverleihen?
Das Grundgesetz gibt es jetzt genauso her, wie es sein soll. Die Frage ist, wie Verwaltung damit umgeht. Und das ist der Ansatz dabei.
Okay.
Ja, vielen Dank für die Rubrik Ein Wort, ein Satz. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, hier mit Frau Ludwig eine langjährige Landes- und Bundespolitikerin zu Gast zu haben, dazu zu nutzen, auch ein Thema anzuschneiden, das sich eben um die Zuständigkeiten zwischen Land und Bund dreht. Stichwort beispielsweise Beitragsfreiheit, auch forciert durch die Bundesebene, auch das Bundesqualitätsgesetz. Wie oder was sagen Sie als langjährige Landespolitikerin, Sie sind seit 2004 im Landtag und auch als Bundespolitikerin zu diesen Bestrebungen auch seitens von vielen Eltern, dass dem Bund mehr Zuständigkeiten gegeben werden sollten in dem Bereich Kindertagesbetreuung?
Also ich finde, dass die Kinderbetreuung sehr wohl ein Landesthema ist und auch ein Landesthema bleiben sollte. Umso mehr man es nach oben zieht, umso mehr, und das Thema hatten wir gerade angesprochen, wird doch sehr technokratisch entschieden. Und man hat auch nicht mehr die Möglichkeit, der Vielfalt und der Flexibilität praxisnah zu gestalten. Und da finde ich schon völlig richtig, dass das ein Landesrecht ist. Dass die Länder unterschiedlich damit umgehen, das ist richtig. Wir in Brandenburg haben dort Nachholbedarf, ganz klar. Es gibt eine Menge Geld vom Bund. Brandenburg gibt auch sehr viel Geld in das Betreuungssystem. Und da muss man sich fragen, bei dieser Menge, also es sind 500 Millionen, was Brandenburg alleine jedes Jahr gibt, ob die Umsetzung da tatsächlich auch so ist, wie man sich das vorstellt. Also das Geld allein ist es nicht immer. Geld ist dabei wichtig, aber das alleine spielt nicht immer eine Rolle, sondern die Vorgaben sind dabei auch entscheidend. Und wir haben in der Schule, genauso wie im Kita-Bereich, sehr engagierte Erzieherinnen, aber auch Kita-Leiterinnen, genauso wie in den Schulen. Und wenn man denen mehr Kompetenzen auch geben würde, auch von der Umsetzung her, glaube ich, würden wir ein Stück weit besser beraten sein. Faszinierend ist ja auch die Situation, dass wir gerade im Kita-Bereich viele Kita-Erzieherinnen haben sehr viel überproportional, die eben nicht Vollzeit arbeiten. Und da muss man eben auch mal hinhören, warum machen die das nicht? Also nicht nur, weil es ein Frauenberuf, ein typischer Frauenberuf ist und viele halbtags arbeiten wollen, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern die Belastungen, die damit einhergehen. Und ich finde, wenn man da das, also wenn man einfach praxisnäher das gestaltet, glaube ich, ist das eher der richtige Weg. Und das passiert nicht, wenn man es auf Bundesebene macht.
Wenn Sie morgen Landesfamilienministerin werden würden für Familie und Bildung, was wären Ihre ersten drei Amtshandlungen? Was wären die ersten drei Sachen, die Sie ändern würden?
Ändern nicht. Es passieren ja viele Sachen in der Zwischenzeit. Ich bin keine ausgewiesene Bildungsexpertin. Ich würde mich erstmal mit den entsprechenden Gruppen zusammensetzen, wie zum Beispiel mit Ihnen, mit Elternbeirat. Zum einen, aber natürlich auch mit den Erziehern aus der Praxis heraus zu hören, wie seht ihr das? Wir haben einen schlechten Betreuungsschlüssel, wir haben viele Kinder, wir haben viele soziale Auffälligkeiten mittlerweile. Wie können wir uns dem nähern? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich würde auch das Angebot für die Tagesmütter ausweiten. Das, was wir erlebt haben die letzten Jahre, sind eher stärkere Regularien, die es Tagesmüttern schwer gemacht haben. Ihren Beruf dort auszuüben. Wir haben weniger Tagesmütter als vor einigen Jahren. halte ich für ein großes Problem. Das gehört mit zur Vielfalt dazu. Da würde ich Erleichterungen schaffen und auch mit denen reden, was sie brauchen, um die Kinder entsprechend zu betreuen und auch gut zu betreuen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wenn eine Tagesmutter dann mal Urlaub machen möchte, dass man sich untereinander dort auch helfen kann, auch zusammen mit den Kitas. Dass das gewürdigt wird zum einen, aber zum anderen auch praktisch umgesetzt werden kann.
Sie haben gerade die Erzieherinnen und Erzieher angesprochen und das kann uns kurz abseits von den Elternthemen auch zu den Fachkräften führen. Es gibt viele unbesetzte Stellen. Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher wird auch immer wieder thematisiert. Was denken Sie, an welcher Stelle müsste tätig werden, damit eben mehr junge oder auch ältere Menschen noch den Weg zur Ausbildung zu Erzieherinnen und Erziehern finden? Ein sehr wichtiger Beruf, der aber immer wieder etwas untergeht. Da geht es um das Thema des Ausbildungssystems, aber auch um die Bezahlung. Wie stehen Sie zu diesem Fachkräftemangel in diesem System frühkindlicher Bildung?
Also wir haben das Thema Fachkräftemangel auf allen Ebenen, und seit Jahren. Und die Ausbildung selbst in einigen Bereichen, gerade in den sozialen Berufen, hatten nicht die Würdigung erfahren, die zwingend notwendig waren. Zu sagen, also gerade die Kinder in den ersten Jahren zu begleiten, ist ja mit das Wichtigste, was ich machen kann. Und da kann ich nicht immer nur über Quereinsteiger reden, aber eben auch nicht nur über hochqualifizierte Kräfte, sondern diejenigen, die auch das als Berufung sehen, also die mit Herz dabei sind. Als Mutter muss ich das ganz klar sagen, also wenn ich weiß, da gibt es Fachkräftemangel und man nimmt dann halt mal einen Quereinsteiger, der eigentlich was ganz anderes machen wollte und sieht es dann als Beruf an, aber nicht als Berufung, habe ich nicht wirklich ein gutes Gefühl dabei. Und Menschen mehr zu animieren oder junge Menschen mehr zu animieren, das kann man natürlich über Praktika machen, aber es muss über die Würdigung gehen, über die Würdigung des Berufs als Erzieher, genauso wie als Lehrer. Das ist auch wichtig und das ist die letzten Jahre eben nicht erfolgt. Hat auch damit zu tun, was also die Kompetenz als solches betrifft, wie viele Kompetenzen gebe ich den Menschen mit, was dürfen sie nicht. Und wenn ein Lehrer genauso wie ein Erzieher Angst haben muss, schnell was falsch zu machen und dann am Pranger zu stehen, dann macht das auch nicht einfacher.
Eine zugegebenermaßen vielleicht schwierige Frage, aber wäre eine Würdigung, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer und Erzieherinnen und Erzieher auf eine Stufe zu stellen, parallel frühkindliche Bildung bis zur Einschulung und das andere wäre eben dann die Bildung nach der Einschulung?
Also wenn die Frage dahin geht, ob Erzieher jetzt generell eine entsprechende Ausbildung machen müssen wie ein Grundschullehrer, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich finde auch, dass die Akademisierung der Betreuungsberufe generell nicht der richtige Weg ist. Das schließt eher Menschen aus, die die soziale Kompetenz haben, Kinder gut zu betreuen. Es ist richtig, dass ich für den sozialpädagogischen Bereich Fachpersonal brauche, aber es gibt viele Bereiche, da brauche ich nicht zwingend studierte Erzieher. Und insofern würde ich diese Frage nicht unbedingt mit Ja beantworten.
Ja, und in Bezug auf die Bezahlung? Nun haben wir natürlich viele freie Träger und es sind nicht vor allem in Potsdam eben keine Erzieherinnen und Erzieher kommunal angestellt, aber wäre es sozusagen auch ein Anreiz bei Kitas in kommunaler Trägerschaft eben auch über die Bezahlung im Bereich des öffentlichen Dienstes vielleicht Anreize zu schaffen?
Also die Bezahlung spielt immer eine große Rolle natürlich, es ist auch Angebot und Nachfrage. Wenn ich kein Personal finde, muss ich auch zwingend darüber nachdenken und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Bezahlung die eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist die Würdigung zum einen, aber zum anderen eben auch die Flexibilität, die damit einhergeht. Wenn ich ganz stark eingeschränkt bin in den Dingen, die ich für gut und richtig halte, wie ich mit Kindern also auch umgehe, was bringe ich denen bei, wie betrachte ich die Welt. Wenn ich das immer stärker einenge und diejenigen, die eigentlich gut für diesen Beruf wären, sich dort nicht wiederfinden, dann ist das eben die zweite Seite der Medaille.
Hat das für Sie nicht auch irgendwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun? also wenn mein Kita-Personal zum einen, sie sagen, also jeder Erzieher und jede Erzieherin braucht eine unglaubliche soziale Komponente. Und das, damit möchte man den Beruf ja auch für viele öffnen. Und die geben das ja auch an die Kinder, die sie dann betreuen, weiter.
Absolut. Sie haben völlig recht. Das ist so. Also das hat was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun, das, was ich anbieten kann. Und wenn ich mein Kind in eine Einrichtung geben muss, egal aus welchen Gründen es genau diese Einrichtung ist, weil nur da der Platz frei war oder weil es aus verschiedenen Gründen eben dort notwendig ist und ich erfahre, also mein Kind erfährt dort nicht diese Betreuung, die notwendig wäre, um die Grundlagen zu legen, ja, später gerne in die Grundschule zu gehen oder die Kompetenzen dann mitzubekommen, dann ist es benachteiligt, das ist so.
Bildungsgerechtigkeit führt uns ja auch zu dem Thema, wie viel sollen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen und ab wann? Ne, also der Zugang zu frühkindlicher Bildung, also muss ich das privat leisten? Muss ich mein Kind privat fördern? Ist die Kita eigentlich nur ein großer Aufbewahrungsort?
Genau das soll es eben nicht sein.
Genau.
Ja, genau das soll es eben nicht sein. Ich finde, das Thema soziale Staffelung ist schon richtig, ja, dass das, was auch geleistet werden kann, man auch leisten sollte. Das gehört dazu. Aber nicht so, wie es hier in Potsdam stattfindet und auch im Land. Und ich finde, das, was der, also auch der Landeselternbeirat dort diskutiert, auch diese unterschiedlichen Zuzahlungssysteme, die ich habe und auch die Größenordnung, das ist, also das geht gar nicht. Dafür bin ich überhaupt nicht. Was ich aber auch richtig finden würde, ist, dass wir über das Thema Steuererleichterung an der Stelle sprechen, dass das, was ich privat in die Hand nehme, auch in die Hand nehmen möchte oder in die Hand nehmen muss, dass ich das steuerlich ganz anders angerechnet bekomme, als so, wie es heute ist.
Wir möchten in unserem engen Zeitrahmen bleiben, daher kommen wir langsam zum Schluss. Und zwar mit einer Frage an Sie. Was gibt es vielleicht noch, was Sie Eltern von Kita-Kindern oder von Grundschulkindern mitgeben möchten? Oder anders gefragt, warum wählen Kita-Eltern oder Grundschulkindereltern am 26. September am besten Saskia Ludwig und die CDU?
Weil ich weiß, wie wichtig gerade Familienpolitik ist in dem Bereich. Und Sie hatten es vorhin angesprochen, Kitas dürfen keine Verwahranstalten sein. Das ist das A und O. Und ich darf an der Stelle eben auch nicht mehr versprechen, als ich als Staat bieten kann. Wir müssen viel, viel mehr Freiräume schaffen. Ich möchte da viel, viel mehr Freiräume schaffen für Familien, dass Familien für sich entscheiden können, wie möchte ich Familie leben, wie möchte ich das organisieren. Und für meine Begriffe ist das, was man am schnellsten tun kann, tatsächlich ein neues Steuermodell diesbezüglich, dass sie viel mehr Möglichkeiten haben, auch finanzieller Natur zu entscheiden, in welcher Art und Weise möchte ich Familienstrukturen leben. Und die Kitas, dass die besser ausgestattet gehören bei dem, was wir adressieren, die freie Wahl, ist es selbstverständlich. Also das Geld, was auch vom Bund kommt, muss im Land zwingend ausgegeben werden für Kitas und wir müssen den Betreuungsschlüssel so schnell wie möglich ändern.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Der Kita-Elternbeirat Potsdam dankt an dieser Stelle noch einmal Dr. Saskia Ludwig, dass sie unserer Einladung nachgekommen ist und wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf und bei der Wahl. Und wir vom Podcast-Team hören uns wieder bei der nächsten Folge.
Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im Pop-up Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kitaelternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.